FC-Podcast von Radio Köln und Express. Präsentiert von sportwetten.de.
Ah, geht's euch auch so? Ich habe das Trömmelsche immer noch im Ohr und das Köller-Larv. Alex, im Grunde können wir durchziehen jetzt bis zum Straßenkarneval, bis Weiberfastnacht. Läuft beim FC. Vierter Heimsieg in Folge.
Ja, hat ein bisschen gedauert, bis der FC in die Saison gestartet ist, aber mittlerweile geht das Trömmelchen gerade im Rhein-Energie-Stadion in einem fort und macht uns richtig Spaß. Also ja, kann so weitergehen. Ja,
4-0 gegen den SC Freiburg, musste erstmal so machen. Der SC Freiburg ja so ein bisschen das große Überraschungsteam bislang gewesen in dieser Saison, aber der FC war zumindest in der zweiten Halbzeit extrem dominant, hätte sogar noch das eine oder andere Tor mehr schießen können. Da war jetzt nicht mitzurechnen, dass es so deutlich wird. Also ich bin immer sehr optimistisch, aber 4-0 habe ich jetzt nicht getippt, ehrlich gesagt. Aber ja, der FC hat es richtig stark gemacht.
Naja, war auch am Ende vielleicht in der Höhe das ein, zwei Tore zu hoch. Halt. Also die letzten zwei haben sie dann ein bisschen hergestenkt, die Freiburger. Die haben halt einen Makel diese Saison, ne? Also mit den Aufsteigern, da haben sie es nicht so, ne? Also die haben schon das Hinspiel gegen Köln verloren, sie haben gegen Paderborn verloren, sie haben zweimal gegen Union Berlin im Pokal und Liga verloren. Das ist wohl ihr Makel in einer wirklich anständigen Saison. Christian Streich war auch sehr kurz angebunden nach dem Spiel und ziemlich bedient und hat der FC geschafft und darf da zu Recht auch stolz drauf sein.
Und wie ihr es gewohnt seid, dürft ihr die vier Tore jetzt nochmal genießen. Hier kommen die Highlights aus dem Radio Köln FC Radio.
Ecke von der linken Seite diesmal. Wieder Marc Uth. Ball ist freigegeben, kommt an den Fünfer, Kopfball und Schichos! Abgeblockt, Tor, Drexler, 10. Treffer. 10. erzielt. 1-0 für den 1. FC Köln. Dominik Drexler macht das Ding rein, drückt den Ball über die Linie.
Also ich finde, dass meine Schussbewegung auf jeden Fall durchzieht, also so wie ich es halt auch im Kopf hatte und Sepp halt ein bisschen abgehackter ist, weil er halt genau meinen Fuß trifft. Aber es kann auch sein, dass Sepp erst den Ball schießt, dann meinen Fuß, ich weiß es nicht genau.
Gut, viel unterwegs, löst sich gut, zentrale Position an den Strafraum, Hector, linker Fuß, abgeblockt, Tor, Cordoba, ja, da ist er wieder, da ist er, 7. Saisontreffer, John Cordoba, 2-0 in der 55.
Ja gut, auch die Statistik können wir gerne so weiterführen bis zum Ende der Saison.
Und Easyway, er läuft sich den Ball. Konter, Terodde nimmt wieder Easyway mit. 90 Minuten rum, 4 Minuten oben drauf und Easyway zieht rein in den Strafraum. Easyway macht ihn rein. Tor, Easyway! Oh, ja, der fliegende Holländer.
I looked back and I was like, what did I even do? But well, it went in a goal, so I was happy.
Und Terodde macht er jetzt hier noch das vierte. Ist zunächst mal seinem Gegenspieler weggelaufen. Pass gut. Und Jakobs, Tor! Ismail Jakobs küsst den Geistbock auf dem Trikot. Ein Konter, den du nicht besser setzen kannst. Und jetzt wird sogar eine Packung für die Freiburger. Kölle, Alaf in der Endlosschleife. 4-0, Ismail Jakobs setzt noch einen oben drauf.
Ich glaube, wir haben heute das beste Saisonspiel gesehen. Erst rein.
Wahnsinn, ich kann es nicht sagen. Unfassbar. Man kann nicht so schnell schauen.
Klasse Leistung der Jungs. So kann es weitergehen. Klasse Spiel.
Ja, zu Hause in letzter Zeit immer. Also da sind wir sehr zufrieden. Muss jetzt nur noch eine auswärts treffen. Also da nächste Woche Derby, bin zuversichtlich, das wird was.
Ja, das Derby gegen Borussia Mönchengladbach werden wir gleich noch ausführlich drüber sprechen. Ist doch klar, das 90. Bundesliga-Derby wird sein zwischen der Borussia und dem FC. Aber wir wollen jetzt natürlich erstmal weiter über diesen 4-0 Heimsieg gegen Freiburg reden. Und bevor wir so in die Details eingehen, wir haben es auch in der Torreportage nochmal anfangs gehört. Die große Frage war ja für uns alle in der Mixzone, Drexler oder Bono? Ich weiß es immer noch nicht. Ich habe mir jetzt schon zig Zeitlupen angeguckt. Gefühlt würde ich eher sagen, dann doch Bono. Aber Drexler, wir haben ihn ja auch im Ton gehört, ist der festen Überzeugung, er war zuletzt am Ball.
Ja, vielleicht trifft er ja Bonos Fuß dann auch noch. Also irgendwas scheint er getroffen zu haben, sonst hätte er es nicht so vehement behauptet. Aber irgendwie, also es gab zwei Einstellungen, wo es dann doch deutlich irgendwie nach Bono aussah. Ich glaube, die DFL hat es dann am Ende auch dem Belgier gegeben. Also das am Ende ist es eh wurscht. Hauptsache, der FC war in Führung. Aber die Diskussion danach war schon lustig. Vor allen Dingen, was unsere Hörer jetzt nicht mitbekommen konnten, war, dass während Drex uns das erklärte und die ins Mikro halt ja auch hinten am Kabineneingang der selbst stand und die ganze Zeit nur rief, Bonotor, Bonotor. Also die Diskussion ging, glaube ich, in der Kabine auch noch eine Weile weiter.
Ja, bei ihm stehen aber jetzt eben 4 Saisontore auf dem Konto und damit ist er hinter Hinteregger, so, der zweiterfolgreichste Abwehrspieler. Das glaube, ist schon eine Wahnsinnsbilanz, die der junge Belgier da hingelegt hat.
Ich glaube auch beim FC seit ewigen Zeiten der erfolgreichste Abwehrspieler, zweitbeste Torschütze des 1. FC Köln. Ist bei Standards immer hellwach vorne mit drin, also nicht nur mit dem Kopf, sondern ganz oft auch mit dem Fuß. Ist sowieso einer, der halt, also ich finde, der hat halt mit da erste Halbzeit, 25. Minute, mit diesem Zweikampf im Mittelfeld, da hat er im Grunde die ganze Mannschaft, das ganze Stadion geweckt. Weil ich fand vorher die Freiburg eigentlich einen Tick besser. Ein Tick bessere Spielanlage, bessere Raumaufteilung. Die wussten, wie sie nach vorne kommen sollten. Hatten halt vorne, also Petersen ganz schwach eigentlich, fand ich, an dem Tag.
Sein 200. Bundesligaspiel. Ja, genau. Ja. Zum Vergessen für ihn.
Genau, also der mir gut gefallen hat, war der Kwon, der kleine Koreaner. Der war echt ganz guter Kerl. Naja, aber Bono weckte so dieses Stadion auch mit diesem Zweikampf und du hattest halt so richtig das Gefühl, jetzt ist der FC am Drücker. Und innerhalb von 2-3 Minuten kamen dann die Chancen auf und dann machte dann auch noch die Führung gemeinsam mit Drex und brachte dann den FC auf den Weg. Und das zeigt, wie wertvoll dieser ganz blutjunge Kerl ist. Er ist erst 20, ne? Also schon für die Mannschaft geworden ist. Also mit Sicherheit von den Sommerverpflichtungen her, die am meisten eingeschlagen hat.
Ja, und ich gebe dir recht, also auch aus meiner Sicht die ersten 20, 25 Minuten insgesamt eine super hektische, irgendwie unruhige Partie, auch ständig unterbrochen, sehr viele Schiedsrichterpfiffe, die auch nicht immer so nachvollziehbar waren, ehrlich gesagt. Allen voran diese komische gelbe Karte gegen Jakobs, der in den Rücken angeschossen wird von Schwolo. Verstehe ich bis heute nicht. Er geht ja gar nicht auf den Torwart drauf, sondern 2 Schritte weg, dreht sich sogar noch weg vom Keeper. Was soll er denn machen? In den Ball kann er nicht kommen sehen. Schwolo muss das eigentlich sehen, dass er da nicht den Abschlag machen kann.
Vor allem kann er sich ja da hinstellen, das ist ja sein gutes Recht. Also ich muss ja nicht dem Torwart bei einem freien Abschlag den Weg frei machen. Also das ist halt, Kampka hat extrem dazu beigetragen, dass das ein irgendwie eigentlich ja fairen Spiel dann so eine ganz zerfahrene Angelegenheit wurde. Also da das war ja, also wer gesehen hat, wie freundlich die Trainer sich am Anfang begrüßt haben, Streich und Gisdol, und wie schnell die sich in der Wolle hatten. Und das war halt auch dem geschuldet, dass das Kampka halt einfach keine Linie so richtig reinbrachte. Die andere Problematik war natürlich, die ja in jedem Spiel eigentlich mit John Córdoba entsteht, wie bewertest du die Zweikämpfe von John Córdoba? Der ist natürlich ein Ochse und dann jeder Gegenspieler muss irgendwas tun, um den gestoppt zu bekommen. Und was ist noch fair und was nicht? Und das war, glaube ich, der Hauptstreitpunkt dann lange Zeit zwischen den beiden.
Hat er auch gelb bekommen für aber ein Foul, was für mich auch keine gelbe Karte war. Ja. Foul. Klar, er trifft ihn leicht unten, aber nicht mit dem ausgestreckten Bein, sondern mit dem Nachziehbein. Also wollte da überhaupt keine Verletzung des Gegenspielers in Kauf nehmen, wollte ihn, glaube ich, auch überhaupt nicht faulen. Er wollte einfach den Pass blocken vom Freiburger. Also kann ich schon verstehen, da waren noch einige andere Situationen dabei, wo es auch eher gegen den FC ging, dass Markus Gisdol da so langsam die Hutschnur gerissen ist und Horst Held ist ja auch ständig aufgesprungen. Thomas Kessler, das kennen wir auch von ihm, ist ja auch immer ganz vorne mit dabei, der dann einfach mal so ein paar Meter da in Richtung Coachingzone macht, in Richtung vierter Schiedsrichter. Und dann kam ja irgendwann, glaube ich, eine Szene, die mal gegen Freiburg gepfiffen wurde. Ne? Und dann kam, glaube ich, dieser Ruf von Streich in Richtung Gisdol. Ja, toll, hast du schön hingekriegt da mit deiner dauernden Meckerei, jetzt pfeift er gegen uns oder so. Ja. So habe ich es jetzt mal gedeutet. Ja, genau. Was genau im Wortlaut da rauskam, weiß ich nicht. Aber war ein schönes Wortgefecht. Und auch das zeigt so ein bisschen diese ersten 20, 25 Minuten. Wenig Fußball, gebe ich dir recht. Freiburg aber noch einen Ticken besser, ein bisschen einen Ticken strukturierter. Aber insgesamt eher mageres Niveau, aber dann, wie wir es oft gesehen haben, gerade auch in den Heimspielen mit der Unterstützung des Publikums, hat der FC sich reingefightet Du hast ja diesen Zweikampf von Bono angesprochen und dann kommt so nach und nach auch das Spielerische. Ja, dann kreieren sie sich auch Chancen und ja, es war mal wieder eine Standard, die dann so der Dosenöffner war, wie schon so oft in dieser Saison.
Ja, und was den FC jetzt auch gerade zu Hause halt dann so stark macht, ne? Und auch das Glück zu haben, so Anfangsphasen zu überstehen, ohne in Rückstand zu geraten, ist jetzt halt ja auch zu Hause zumindest der Fall.
Ein Lattenkopfball von Gulde nach vier, fünf Minuten.
Genau, da kannst du ja 0-1 stehen, aber ja, ein bisschen Glück gehört halt einfach auch immer dazu. Und eine gewisse Spielerrichte geschlossen hat. Also diesmal hat Gisdol ja auf einer Position verändert, hat dann Drexler zurück in die Mannschaft gebracht für den jungen Thielmann, der sich ja auch mal eine Pause, glaube ich, auch mal ganz gut tat. Nach Dortmund war er dann doch ein bisschen too much. Ja, und insgesamt war es schon aus einem Guss halt irgendwo und bringt den FC natürlich jetzt auch in eine Position, weil das ganze Wochenende im Grunde für dich lief.
Ja, halt, ne? Perfekt gelaufen.
Also die Bremer spielen, verlieren schon wieder, die Düsseldorfer spielen nur unentschieden und alles drumherum eigentlich verliert. Und bringt dich halt in eine Situation, wo du halt wirklich jetzt auch in diese Topspiele gehen kannst, ohne die großen Sorgen punkten zu müssen.
Ja, gucken wir nochmal schnell drauf. Du bist jetzt 7 Punkte vor dem ersten direkten Abstiegsplatz, sprich Fortuna Düsseldorf, und sogar 8 vor dem SC Paderborn, und auf Relegation sind es immerhin noch 6 Punkte Vorsprung, ne, auf Werder Bremen. Also das ist schon mal ein ordentliches Polster. Da werden die anderen Mannschaften so schnell nicht rankommen. Heißt natürlich nicht, dass du jetzt locker lassen darfst. Wird auch, glaube ich, keiner machen beim FC. So dumm sind die nicht. Allen voran Markus Gisdol, der wird da schon die richtigen Worte finden. Aber es kommen halt jetzt so Top-Gegner, wo natürlich immer, wenn es blöd läuft, du da auch mal leer ausgehen kannst. Brauchen wir uns ja nichts vormachen. Gladbach, auswärts, ganz schwere Nummer, reden wir gleich drüber. Mhm. Dann zu Hause gegen Bayern München. Kannst du jetzt nicht 3 Punkte einkalkulieren bei aller Heimstärke, die du im Moment hast.
Ja, und dann hätte natürlich das Spiel in Berlin schon, da hättest du jetzt, wenn du Freiburg verloren hättest, auch mit dem Rücken zur Wand stehen können. Ja. Ne? Also musst du halt auch mal sagen, der FC ist jetzt punktgleich mit Union Berlin, und wenn wir uns an die Lage nach dem Spiel in Berlin zurückerinnern, da hätte ja keiner mehr ein Pfifferling drauf gesetzt, dass du die in dieser Saison nochmal einholen kannst. Ne? Also deshalb ist schon mal ein Wahnsinn, dieser Zwischensport, den du hingelegt hast, drückt sich aus. Auch wir haben ja heute die Geschichte gemacht in dieser Gisdol-Tabelle. Ne? Also Tabellenplatz 6 sei da im Amt.
Ja, habe ich mir ja extra nochmal ausgedrückt. Sehr schöne Idee, finde ich. Platz 6, sagst du richtig, 16 Punkte unter Gisdol in 9 Spielen geholt. Nur Leipzig, Dortmund und München sind punktemäßig besser. Leverkusen, Augsburg haben auch 16 Zähler gemacht in den 9 Spielen. Also das ist Europapokal.
Ja, also ein Zweierschnitt ist normalerweise sicher Europapokal. Das ist schon irre, und da bist du ja fast dran. Da geht es jetzt dran zu bleiben, nicht abreißen zu lassen halt irgendwo und dich jetzt auch nicht entmutigen zu lassen, weil du halt auch als Mannschaft einfach jetzt auf einem anderen Level agierst als noch unter Achim Bayerlotzer. Und ich glaube, du hast ja auch die Töne von Dominik Drexler, der das so ein bisschen beschrieben hat, was jetzt anders ist.
Ganz genau. Also der Trainer hat da wirklich einen großen Anteil dran, sagt auch Dominik Drexler, hat, ohne danach Karten nachtreten zu wollen, das hat er nochmal extra betont, auch mal einen Vergleich gezogen zu Vorgänger Achim Bayerlotzer. Und eben beschrieben, dass die Änderungen, die Gisdol vorgenommen hat, goldrichtig waren.
Einfach nur, dass natürlich wir im Moment sehr kompakter stehen und nicht dieses Angriffspressing wie unter Bayerlotzer spielen, was vielleicht einfach besser zur Mannschaft, zu den Charakteren passt, die wir in der Mannschaft haben. Und dass das vielleicht in der Bundesliga mit der Qualität, die manchmal auf einen zurollt, dann vielleicht eben besser ist, mal kompakt zu stehen und im Mittelfeld dann zuzugreifen in Überzahl und vielleicht nicht ins offene Messer zu laufen, wenn man ganz vorne überspielt wird und dann halt die Leute mit Tempo an einem vorbeirauschen.
Ja, und dann macht Drexler noch die Gleichung auf, je kompakter, je selbstbewusster.
Wenn man halt eklig ist und in den Zweikämpfen ist, dann führt das ja dazu, dass man selbstbewusst ist. Und wenn man gegen Gladbach im Hinspiel, ohne jetzt zu groß auszuholen, halt viel hinterherläuft, dann hat man einfach natürlich nicht so viel Selbstvertrauen, wie wenn man halt 2 Bälle vorne gewinnt. Das merkt man ja dann im Stadion auch, wie das dann gelobt wird, wie das angenommen wird. Und das pusht einen. Dadurch wird man ja sozusagen zur nächsten besser. Dann traut man sich das nächste Mal wieder ein bisschen mehr, ne? Dass man halt eben sich in einem Match hocherzieht an irgendwelchen Sachen. Und wenn man halt in Zweikämpfen nicht drin ist, weil man 2 gegen 4 verteidigt, dann ist es schwierig, sich irgendwo hochzuziehen.
Ja, das war so das Bild in der Hinrunde oft, dass der FC gerade im Mittelfeld oft hinterhergelaufen ist. Und das sieht jetzt ganz anders aus unter Gisdol.
Ja. Ist ja ganz nett, dass er sagt, er will nicht nachkarten, aber das ist ja schon ein deutliches Ding zu sagen, wir haben völlig naiv, sind wir hier aufgetreten, sind ins offene Messer gerannt und sind in unser Verderben quasi geschickt worden, taktisch. So war es ja auch oft und dann so ehrlich muss man dann ja auch sein, warum es dann am Ende nicht gepasst hat und Bayer Lautzer kriegt gerade in Mainz ähnliche Probleme halt irgendwie. Das ist, wo er auch schon jetzt die ersten Dinge passieren. Die Kunde, dieser verweigerte Handschlag sind ja auch schon die ersten Alarmzeichen, dass es da halt auch nicht so läuft. Und mit ein bisschen Pech schafft es der Bayer Lautzer in einer Saison von zwei Vereinen entlassen zu werden. Wäre natürlich ein Bitter, dann wäre wahrscheinlich erstmal das Thema Bundesliga für den Trainer gegessen, aber die Mainzer müssen sich noch ein bisschen strecken, um da nicht noch unten reinzurutschen.
Sind im Grunde ja schon unten drin, nur ein Zähler vor Relegation mit 18 Punkten.
Von daher sind mittendrin in der Verlosung und da muss man mal gucken, also so wie auch, wir schweifen jetzt ab, aber hast du zufällig die Reaktion von Bayern Lotzer auf diese Kunde, auf das Ding gesehen, wie der da außen reagiert? Also es ist so beleidigt, der Herr Lehrer, der beleidigt ist, dass der Schüler gespinkst hat.
Oder so. Er lässt ihn wortlos abdampfen, den Kunde, sagt nichts, Bayern Lotzer, aber der Gesichtsausdruck, der war schon...
Aber so hinterher so, ach so ist das, ja, das wird aber Konsequenzen haben, ja gut, aber das glaube
ich... Jetzt hat er, glaube ich, im Nachhinein gesagt, so klar, dass er das anspricht, aber er wäre nicht nachtragend und damit wäre die Sache gegessen, aber also wir wissen aus Erfahrung in der Bundesliga bei den doch manchmal auch empfindlichen Spielern und Trainern in diesem Geschäft, dass so schnell ist sowas nicht ausgestanden.
Ja, an der Linie sah das schon sehr nachtragend aus, also dass er sich das merkt, wie gesagt, also da musst du halt auch wenn du da 0-3, wenn du einen nach 26 Minuten halt runternimmst und er gibt dir dann nicht die Hand, dann gucke ich halt einfach in eine andere Richtung und tu so, als wäre es nicht gewesen, dann kann ich immer noch mit dem klären, aber dann hier einen auf mimisch auf beleidigte Leberwurst zu machen, zeugt nicht von allzu viel Größe. Aber gut.
Soll nicht unser Problem sein. Genau. Bayer Lotz ist nicht mehr FC-Trainer. Genau. Gisdol ist es.
Und da hat Drexler natürlich recht. Die Mannschaft ist wesentlich kompakter. Es gibt ein Ding, was man jetzt die letzten Spiele beobachten kann, was ihr da zum Nachteil gereicht, nämlich, dass du so ein bisschen die Chance hast, das Bollwerk zu überspielen. Also ich sag mal, in Dortmund fallen drei Tore im Grunde aus langen Bällen über die komplette FC-Elf hinaus und gegen Freiburg hast du diese Chance von Kwon, wo halt auch einfach dieses Loch zwischen letzter Kette und Timo halt irgendwie angespielt wird und einer da reinsprintet. Man weiß, und die Liga weiß das auch, Timo Horn geht im Zweifel eher zurück als nach vorne, um das dann auf der Linie zu klären, wie er es dann ja auch gemacht hat. Und das ist die einzige Anfälligkeit, die ich jetzt in dem System Gisdol sehe. Aber was da auf der anderen Seite jetzt dafür spricht, ist halt, es werden viel weniger Chancen des Gegners zugelassen. Ja. Du gewinnst Bälle in Regionen, wo du es halt kürzer zum Tor hast und schaffst es dann relativ schnell abzuschließen. Und das ist das, was dieser Mannschaft liegt. Hast mit Marc Uth einen, der dir da allerdings auch sehr viel weiterhilft. Und bist halt so auf jeden Fall konkurrenzfähig und auf Augenhöhe mit den direkten Konkurrenten, die halt gegen dich da antreten.
Ja. Statistik hat jetzt gegen Freiburg die Zweikampfstatistik auch wieder eindeutig pro FC gesprochen. Ich glaube 53-47%. Streich hat es auch in der PK dann nach dem Spiel nochmal angesprochen. Der FC hat da einfach die wichtigen Zweikämpfe immer für sich entscheiden können und wir kamen da gar nicht so richtig ins Spiel rein.
Ja.
Und das haben wir jetzt gerade zu Hause schon des Öfteren erlebt und diese langen Bälle, die du ansprichst. Ich meine, Dortmund ist da natürlich auch top, was das Spiel betrifft. Also Hummels, die Dinger, die kommen natürlich also sensationell in den Lauf. Ne? Das kann halt auch nicht jeder. Und das sind aber Dinge, die kannst du dann auch abstellen mit der richtigen Analyse und vielleicht noch ein bisschen was feinjustieren. Aber wenn es grundsätzlich nicht im System stimmt, wie das eben unter Bayer Lorz ja leider der Fall war in vielen Spielen, dann ist das natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. Und von daher denke ich, hat Markus Kiesdoll da sehr, sehr viel richtig gemacht im Moment und wird zu Recht auch von Dominik Drexler, anderen Spielern gelobt und die Fans, wenn du dich jetzt da mal umguckst in den sozialen Medien, bei Facebook und Co., was auch jetzt nach diesem 4:0 gegen Freiburg wieder da so alles kommentiert wird, wie viele Fans da inzwischen Abbitte leisten, freiwillig bei Markus Gisdol und zugeben, ja, ich war auch einer derjenigen, die gesagt haben, was wollen wir mit der C-Lösung, der bringt uns kein Stück weiter, ging ja auch erstmal nicht gut los da in Leipzig, auch in Berlin war es eine mittlere Katastrophe, aber inzwischen sagen ja im Grunde alle, danke Markus Gisdol, alles bis jetzt richtig gemacht, wir sind wieder da und jetzt können wir wirklich unser Zielklassenerhalt erreichen.
Ja, und er schafft es halt, dass die Mannschaft halt auch dranbleibt und von Spiel zu Spiel nimmt. Er hat halt wirklich so die Grundlage von allem, ist halt dieses Viereck hinten drin, finde ich halt, weil du hast dann mit Hector Skiri und dann dahinter Bono und Tschichos eigentlich so ein Viereck geschaffen, was extrem aufmerksam, zweikampfstark, resolut auch ist und auch laufwillig. Und die geben halt dieser ganzen Mannschaft Sicherheit und sobald und alle drumherum arbeiten halt mit und das sieht gut aus defensiv. Und du hast ja auch, glaube ich, in den letzten 4 Heimspielen, glaube ich, nur ein Gegentor zu Hause. Ja,
gegen Wolfsburg.
Genau, und das ist halt das, dass du halt auch nicht mehr in Rückstand gerätst, um dann halt, du musst halt nicht hinterherlaufen und das macht die Dinge auch einfacher.
Ja, und dann hören wir den Trainer doch jetzt, Markus Gisdol, zu diesem 4:0.
Das war eine reife Leistung von unserer Mannschaft, sehr konzentriert durchgespielt und zu keinem Zeitpunkt irgendwie nachgelassen oder nachlässig gewesen. Und das tut uns sicher gut und wir können so in Ruhe die nächste Woche wieder arbeiten.
Ja, und richtig gut, du hast ihn angesprochen, richtig gut tut dem FC der Uth. Ja. Der war an einem Tor direkt beteiligt, an zwei weiteren zumindest indirekt. Ja. Dreh- und Angelpunkt im FC-Mittelfeld, immer wieder auch mit Torabschluss versuchen zumindest. Mhm. In Dortmund hat er sein erstes Tor gemacht. Also das war, also man kann zumindest nach den ersten Spielen sagen, Goldgriff, den Horst Held da gemacht hat, hat alles richtig gemacht.
Ja, also der hat sich ja auf Anhieb eingefügt und bringt die Mannschaft auch direkt weiter, ist halt auch ein guter Standardschütze. Du merkst halt auch bei dem, es brennt dann immer noch sobald der in die Nähe des Balls kommt, brennt es halt auf jeden Fall. Also der versucht halt zumindest den Ball nochmal aufs Tor zu bringen, selbst wenn die Chance halt nicht so da ist, sondern bei dem kannst du halt keine Sekunde abschalten als Gegenspieler. Und der sorgt so natürlich auch dafür, dass John Cordoba da ein paar Freiräume mehr hat, hat Ideen, er ist körperlich, also du konntest ja im Winter auch nicht wissen, in welchem Zustand präsentiert er sich hier, ist der fit, der hat ja 1,5 Jahre kaum gespielt gehabt, ne? Also das ist halt irgendwo und jetzt liefert er so Leistungen ab, da muss man schon sagen, Chapeau.
Ja, und Gisdol hat ihn nochmal herzlich umarmt nach dem Spiel gegen Freiburg und ihn dann anschließend dicke gelobt.
Marc war vom ersten Moment an, als er hier zu uns kam, so, als wenn er gar nie weg gewesen wäre. Also er hat es uns auch wirklich leicht gemacht, wie er sich hier präsentiert hat und sich einfügt in alles. Und es gilt, diese Leistungen zu kompensieren, die er da heute auch gebracht hat. Und von mir aus kann er gerne so weitermachen. Wir müssen schauen, dass wir aber insgesamt als Mannschaft weiterhin auch so spielen. Dann fällt es ihm auch leichter, seine Spielweise bei uns unterzubringen. War heute eine gute Leistung von ihm.
Ja, typisch Markus Gisdol, das noch am Rande. Eigentlich lobt er überhaupt nie einen einzelnen Spieler. Jetzt hat er es doch gemacht und dann wahrscheinlich in dem Moment selbst gemerkt, oh, jetzt muss ich aber nochmal ganz schnell die Mannschaft als Gesamtes hinten raus loben. Aber das ist ja, auch das ist ja völlig in Ordnung.
Das ist ja der Klassiker der modernen Trainerkommunikationslehre. Bloß immer nur die Gruppe loben und nie den Einzelnen oder so. Nein, aber dass dem da das Herz aufgeht, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen sein Junge, hat ihn in die Bundesliga geholt, hat ihn jetzt nochmal unter seinen Fittichen. Ich sehe das so ein bisschen allerdings auch mit einem lachenden und weinenden Auge, weil mit jedem guten Auftritt wird es eigentlich unwahrscheinlicher, dass du den im Sommer wieder noch da behalten kannst. Ne? Also er hat halt ja, der FC hat ihn ja ohne direkte Kaufoption geholt. Der Marc hat auf viel Geld auch verzichtet, halt, um halt in Köln spielen zu können, weil er halt noch nie das FC-Trikot als Profi getragen hat. Allerdings, also er hat wohl eine Ausstiegsklausel in, auf Schalke, allerdings liegt die so zwischen 8 und 10, also wahrscheinlich eher 10 Millionen Euro.
Schon
und,
eine Menge.
Ja, und das ist halt für den FC kaum stemmbar. Dazu kommt natürlich, dass der ab Sommer dann wieder eigentlich ja, also ich meine, so viele Jahre als Profi hat er nicht mehr und du musst halt als Profi ja irgendwie auch, und das ist auch verständlich, gucken, dass du so viel Kohle rangeschafft bekommst, wie du am Ende bekommen kannst. Er kann jetzt vielleicht noch einen großen Vertrag abschließen ab Sommer. Und deshalb wird er da halt auch eher nicht mehr auf Geld verzichten wollen. Ne? Er hat auf Schalke ja auch noch Vertrag. Das wird es schwierig machen für Ostfeld. Ich bin gespannt, was ihm da einfällt, um vielleicht doch eine Lösung zu finden und den Markt hier in Köln zu behalten. Passen tut's mit ihm und Kölle, perfekt.
Ja, und als er gekommen ist, im Trainingslager in Benidorm, also man konnte schon so zwischen den Zeilen lesen, der würde, glaube ich, schon gerne langfristig hier in Köln bleiben. Also natürlich weiß jetzt nicht, was über die Monate noch so passiert, aber das ist eine Kölsche, ne? Und
ja,
er wollte eigentlich schon viel früher beim FC spielen, jetzt ist er da und wenn es so gut läuft, gibt es ja eigentlich auch keinen Grund, wieder wegzugehen, aber aus den genannten Gründen von dir, ne, es ist halt auch ein Geschäft, der Fußball, bei aller Romantik, und müssen wir halt mal abwarten, also ob sich das realisieren lässt.
Es bleibt halt einfach dabei, dass du mit dem Vertrag von Antonio Modest noch einen hast, der halt lange für sehr viel Geld halt gebunden ist noch. Dann kann sich natürlich auch noch was tun, wenn sollte John Cordoba im Sommer für viel Geld gehen, wobei den will im Grunde ja auch keiner jetzt gehen lassen, so wie der trifft zu Hause. Aber auch das ist so eine Sache, auf die sich der, also es fällt den Kölnern im Besonderen schon immer sehr schwer, sich von Leuten zu trennen, und der FC hat halt ganz oft die richtigen Zeitpunkte verpasst, um sich von Leuten zu trennen, aber dieser FC kann sich eigentlich nur im Konzert der Großen behaupten, wenn er Transfererlöse auch erzielt, und Transfererlöse kannst du halt auch nur erzielen, wenn du irgendwann auch mal Leute verkaufst, und deshalb glaube ich, dass irgendwann auch so ein John Cordoba mal verkauft wird oder halt so ein Sebastian Bonneau irgendwann für viel Geld gehen wird, weil das ist halt das Ding, so weh das dann auch tut, so dem einzelnen Fan und dem einzelnen Spieler.
Ja, sehe ich ähnlich. Und von Uth, wenn wir beim Stichwort Kompaktheit sind, würde ich gerne noch über einen weiteren Spieler sprechen auf der 6. Du hast ihn auch mal kurz anklingen lassen. Skiri fand ich extrem stark. Gar nicht so auffällig, aber das war für mich einer der wenigen, wenn nicht gar der einzige Spieler auf dem Platz, der von Beginn an eine Ruhe ausgestrahlt hat. Ich habe es ja angesprochen, so die ersten 20, 25 Minuten fand ich sehr unruhig, sehr hektisch, gerade vom FC, da waren viele Fehlpässe dabei im Spielaufbau. Noah Katterbach beispielsweise hat ja einen Gesundheit extrem schlechten Tag erwischt, ist ja dann auch ausgewechselt worden zur Halbzeit, aber Skiri hat immer eine Ruhe am Ball ausgestrahlt, hat wichtige Zweikämpfe für sich entschieden, zusammen mit Hector, ne, der also ohne Frage auch wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Aber ist mir irgendwie ein Bedürfnis, den jetzt nochmal gesondert herauszuheben. Weil er eben ganz wichtiger Faktor im Mittelfeld war, gerade beim Stichwort Kompaktheit.
Freiburg ist ja auch sein Ding, ne? Hat das Hinspiel schon gewonnen. Also von daher, der findet seine Rolle auch immer mehr da im Mittelfeld. Und ich glaube auch, dass der Elvis Rexbücher ist jetzt ja am Wochenende war er halt nicht dabei, war krank, aber trotzdem wird dieses Duo Hector Skiri auf Dauer erstmal diese Positionen da besetzen, weil die sich auch gefunden haben gegenseitig, die stopfen sich die Löcher nebeneinander zu und halten dem anderen den Rücken frei, was bei Skiri noch einen Tick mehr kommen kann, ist das, was Jonas halt schon ein bisschen selbstverständlicher macht, und auch mal den Schuss aus der zweiten Reihe zu suchen.
Oder direkt mit vorne reinstechen, wenn die Flanken kommen. Ne?
Genau.
Und macht Skiri ja einmal, ganz kurz nur, einmal ja dann auch richtig gut, verpasst nur ganz knapp, sonst hätte er sogar getroffen. Aber stimmt, das macht Hector öfter, dass er vorne dann auch im Torabschluss mit dabei ist.
Aber das sind, glaube ich, Sachen, da gibt es immer noch was zu verbessern, aber wäre auch schlimm, wenn nicht. Und da dann noch ein bisschen Luft nach oben. Ansonsten, ja, also wirklich auch einer, der seine Rolle hier gefunden hat und zu Recht auch Stammspieler ist.
Ja. Noah Katterbach, das nur noch zur Ergänzung, hat, glaube ich, dann später noch bei Instagram gepostet, dass er auch Magenprobleme wohl hatte. Mhm. Das möglicherweise ein Grund, warum er irgendwie so gar nicht reingefunden hat ins Spiel. Hat aber auch das Gefühl, dass er es einfach nicht geschafft hat, diesen ersten groben Schnitzer irgendwie aus dem Kopf zu verbannen. Ja. Dann kam direkt der zweite hinterher und von da an lief ja eigentlich gar nichts mehr. Also der hat ja 3-4 richtig brandgefährliche Konter für die Freiburger eingeleitet mit seinen Fehlern.
Ja.
Ganz ungewohnt, weil vorher in den Spielen hat er teilweise gespielt, als wenn er schon 100, 200 Bundesligaspiele auf dem Konto hätte, ja. So ungefähr. Also eigentlich immer ein sehr ruhiger, selbstbewusster und klarer Spieler.
Hm. Ja, aber es wäre ja schlimm, wenn so ein Spieler in dem Alter nicht mal ein Spiel hätte, wo er mal nicht ganz, nein, natürlich wäre es toll, wenn so ein Spieler kein Spiel hätte, aber es ist halt das Normalste der Welt. Ja. Und der Noah wird auch daraus seine Lehren ziehen und wird im nächsten Spiel wieder spielen. Man muss sagen, der Benno Schmitz, der eigentlich auf der anderen Seite zu Hause ist, hat das eigentlich auch blitzsauber gemacht auf der linken Seite als Vertretung. Das war auch in Ordnung, von daher, ja, also ist ja jetzt nochmal gut gegangen. Noah weiß, dass er da nicht seinen besten Tag hatte und es war wirklich so, also man hat sich ja auf der Tribüne, also auch, ich habe ja schon während der ersten Halbzeit, kriegst du dann irgendwie WhatsApp von irgendeinen Freunden, so, was ist mit Noah los und so. Ja, alle haben sich ja gefragt, warum klappt es heute nicht. Ich finde, Gisdol hat das gut gemacht, ihn halt bis zur Pause draufzulassen und dann halt nicht so eine öffentliche, ich nehme dich nach 30 Minuten rum, Nummer draus zu machen. Also da beweist der Trainer auch wieder Fingerspitzengefühl und ja, der Noah wird schon in Gladbach, glaube ich, eine andere Leistung wieder zeigen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Und er wird auch spielen, oder?
Also ja, klar.
Ich gehe davon aus, dass Gisdol nicht der Trainertyp ist, der nach einer schlechten Halbzeit den Jungen da rausnimmt aus der Startelf. Weil ich glaube, das wäre psychologisch kein guter Ansatz.
Ja, und ist auch, die Rollen sind auch zu klar verteilt dann zwischen Benno Schmitz und Noah, dass das nicht käme. Außerdem, wir haben in der letzten Woche, da hatten wir im Podcast ja noch nicht Gelegenheit, drüber zu reden. Der FC hat dann ja sein Jahrhunderttalent dann bei Leverkusen verloren und da sind die Antennen halt jetzt schon gespitzt, nicht noch den nächsten irgendwie zu verlieren. Ich meine, Noah ist immer mal wieder mit Schalke in Verbindung gebracht und sie wollen jetzt auch bewusst, glaube ich, Zeichen setzen, hier unsere Talente spielen. Also, ich meine, diese ganze Talentboom kommt auch nicht ungefähr genau in der Phase hoch, wo eigentlich klar war, dass Würz gehen wird und dass die Bemühungen nicht fruchten werden. Also mit dem Noah wird geplant, der Noah wird weiter spielen und ja, wie gesagt, also die Bemühungen, da Signale auch an die Jugend zu setzen, damit nicht alle Talente vom Hof gehen, sind schon da.
Ja. Und dann haken wir dieses 4:0, so schön es auch war, gegen Freiburg ab und gucken aufs Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Das 90. in der ersten Fußball-Bundesliga und Marc Uth ist jetzt schon heiß.
Wir wollen natürlich was mitnehmen, wir werden alles reinhauen. Wird natürlich sehr, sehr schwer, weil die eine sehr, sehr gute Runde spielen. Aber ich hätte jetzt fast gesagt, wie im Pokal, schreibt die eigenen Gesetze, kann man hier beim Derby, würde ich auch sagen.
Klingen 2 Euro rein, das Phrasenschwein. Aber er hat recht, Gladbach, das wird nicht einfach. Heimstärkste Mannschaft der ersten Fußball-Bundesliga hat eine Wahnsinnsbilanz zu Hause. 8 Siege, 1 Unentschieden, nur eine Niederlage. Das war zu Saisonbeginn. Erstes Heimspiel gegen Leipzig. Mhm. Kann man mal verlieren gegen Leipzig. Ja. Ansonsten punkten die im Grunde immer dreifach. Und der FC leider auswärts. Auch wenn wir dieses tolle 4:2 in Frankfurt hatten. Insgesamt drittschwächstes Team der Liga.
Ja, also da muss schon einiges mehr kommen. Zumal wenn du, also ich habe mir dieses Spiel Gladbach-Leipzig da gegönnt dann abends noch, also oder Leipzig-Gladbach, da merkst du schon, die haben nichts von ihren Titelambitionen eingebüßt. Im Gegenteil, die wollen schauen, was geht halt und irgendwie möglichst zumindest in die Champions League einziehen. Sie machen mir auch einen sehr stabilen Eindruck. Deshalb wird das eine ganz, ganz harte Nummer für den FC. Aber wie gesagt, also vielleicht hat Marc Uth ja recht, das Derby schreibt seine eigene Gesetze, weil du musst halt jetzt auch mal dieses Selbstbewusstsein, diesen Mut von zu Hause nach draußen transportieren. Musst du mal schauen, dass du nicht früh in Rückstand gerätst. Und die Gladbacher müssen, um oben dran zu bleiben. Du musst erstmal gar nichts. Und das ist halt so eine Ausgangsposition, die auch vorteilhaft sein kann, weil du halt jetzt in einer relativ komfortablen Tabellensituation bist. Fans werden sowieso genug mitfahren, es wird heiß hergehen und ja, also ich freue mich richtig, weil das wird ein richtiges Knallerspiel und ja, mal gucken.
Ja, also Gladbach muss, der FC kann, hast du gesagt, und der FC kann es definitiv besser als im Hinspiel. Da waren wir ja alle sehr enttäuscht im ausverkauften Rhein-Energie-Stadion 0-1 am Ende, aber irgendwie gefühlt überhaupt kein Derby, zumindest von der Kölner Mannschaft auf dem Platz. Aber eben auch aus den Gründen, die wir ja vorhin diskutiert haben, die Dominik Drexler angesprochen hat. Da hieß der Trainer noch Achim Beierlautzer und das Spielsystem, die Taktik war eine andere und sie hatten mit diesem System, dieser Taktik eben überhaupt keinen Zugriff auf dieses Wahnsinnsmittelfeld bei Borussia Mönchengladbach. Und dann hast du eben den Eindruck von außen betrachtet, die gehen nicht richtig, fliegen nicht in die Zweikämpfe. Aber sie konnten anscheinend auch nicht, weil sie eben immer nur hinterhergelaufen sind, weil diese Kompaktheit eben überhaupt 0,0 da war.
Ja, war ein kurioses, irgendwie totes Spiel irgendwie. Also das, ja, also es war ja mit einer der größten Enttäuschungen der Hinrunde, dieser Auftritt. Und da hat der FC sicher noch so eine Rechnung offen und will sich, und die Mannschaft wird sich jetzt zeigen wollen, dass sie halt mehr kann als in diesem Hinspiel und auch, wir haben es gegen Leverkusen gezeigt, dass sie da bis gewinnen kann. Jetzt wird es Zeit, das auch mal auf des Gegners Platz auf den Rasen zu bringen.
Ja, und von Dominik Drexler kommt dann hinterher auch gleich schon das erste Versprechen. Nicht, dass es unbedingt mit den drei Punkten klappt, aber dass das eine ganz andere Leistung sein wird vom FC als im Hinspiel.
Sie kann man nie versprechen, aber ich kann auf jeden Fall versprechen, dass wir 100% geben, in die Zweikämpfe fliegen werden und dann versuchen, den Sieg halt nach Köln zu holen. Und ja, das war jetzt die letzten Wochen zu sehen, wie wir agieren wollen und genau so wollen wir dann auch auftreten in Gladbach.
Ja, ich glaube, das wird auch Marco Rose, der Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, nicht entgangen sein, dass der FC sich jetzt ganz anders präsentiert als noch in vielen Phasen in der Hinrunde, insbesondere im Hinspiel.
Ja, auch die Fehlerquote ist viel, viel geringer geworden und aber nichtsdestotrotz, die Gladbacher haben natürlich da ein paar Riesen vorne drin, die du erstmal auch in den Griff bekommen musst. So eine richtig, richtig gute Mannschaft. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Ich bin mal gespannt. Also ich hoffe auf ein Spektakel.
Es wird aber einer von den Riesen ja fehlen. Gelb-rot gesperrt, Player. Ja, der Siegtorschütze aus dem Hinspiel.
Der neu in Regel,
der mal sich kurz innerhalb von einer Minute erst gelb und dann gelb-rot abgeholt hat. Wobei, da muss ich also ganz ehrlich einfach auch als Fußballfan sagen, also so eine Quatschregelung, da einen runterzuschicken, das... Also das war ja jetzt nicht bitterböses Schimpfen gegen den Schiedsrichter, der hat da ein bisschen frustriert abgewunken, ich weiß es nicht. Gib ihm einmal gelb und dann geh als Schiri einfach 15 Meter weg und dann guck einfach weg und gut ist. Weißt du, dieses Kleinliche und dann nochmal bewusster den Zeigefinger heben und ihm ins Gesicht gucken und du weißt genau als Schiedsrichter, der wird jetzt gleich nochmal abwinken und dann stelle ich ihn runter, ich weiß nicht, also...
Ja, aber das,
da werden wir dann ja noch so viele Platzverweise erleben in dieser Saison.
Aber das ist vielleicht auch einfach ein Ding, wenn du ein Verhalten auf dem Platz ändern willst, dann musst du es auch mal eine Zeit lang durchziehen. Also ich habe viel Handball auch als Reporter gemacht im Basketball und da ist so eine Meckerei sofort ein technisches Foul im Basketball oder im Handball gehst du halt direkt 2 Minuten runter und oder die Bank kriegt ein technisches Foul oder ne, also ist viel stärker geahndet, sobald eine Spielunterbrechung ist, legen die den Ball sofort hin, da gibt es keine Diskussion, da wird kein Ball weggeschmissen und so, das geht halt alles, weil die halt diszipliniert sind, weil die halt von klein auf lernen, dass es auch geahndet wird, wenn du es anders machst. Beim Fußball, da dehnt jeder sich sein Regelwerk so aus, wie er es gerade macht, macht natürlich auch, wir haben eben über den Druck von der Bank, den Gistol und Kessler und keine Ahnung, auf den vierten Offiziellen, auf das Trainerteam halt, auf das Schiedsrichterteam halt gemacht haben. Jeder lotet immer die Grenzen aus, wie sehr kannst du den Schiri unter Druck setzen, wie sehr kannst du den auch als Alibi für eigene Nichtleistung nutzen. Und wenn du mal dahin kommen willst, dass es halt irgendwie anders läuft und dass Spieler eben den Ball nicht weg über einen wegwerfen, um halt 5 Sekunden Zeit, um sich wieder zu formieren, zu gewinnen nach einem Foul. Weil du machst ja das Foul, um dir den Vorteil zu verschaffen, dich wieder zu formieren. Und die Mannschaft, die den Freistoß ausführen könnte, hat eigentlich Obwohl, wenn keine gelbe Karte kommt, eigentlich ein Nachteil, weil der Ball im Mittelfeld da liegt und du hast plötzlich wieder 10 hinter dir. So, und wenn du aber schnell ausführen könntest, dann könntest du trotzdem immer noch die personelle Überlegenheit nutzen. Also das sind so kleine Ansätze. Ich finde, man darf es nicht zu kleinlich machen, aber wenn du es jetzt nicht am Anfang nicht durchziehst und da wiederum kann ich den Schiedsrichter ein bisschen verstehen, der da sagt, ich verwarne den, weil er meckert, dann kann das gut sein lassen oder er macht halt einfach weiter und er hat halt weiter gemacht und dann...
Ja, aber ich fand's, ich stand natürlich nicht daneben, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber es sah noch nicht mal nach richtigen Meckern aus, einfach nach so einem frustrierten Mann, was entscheidest du denn da?
Aber und so ein trotzdem Abwinken. Ist halt also, trotzdem eine abfällige Geste.
Also wenn noch nicht mal solche Emotionen da sein dürfen, also ich will diese sterile Atmosphäre wie beim Handball, Basketball, beim Fußball nicht unbedingt haben, also ja, davon lebt eben dieser Sport auch und das so kleinlich dann auszulegen. Auch Marc Uth hat ja eine gelbe Karte bekommen, weil er den Ball anderthalb Meter weiter weggeworfen hat. Der hat ihn ja nicht weggefeuert, der hat ihn einfach so ein bisschen so halb hoch über den am Gegenspieler vorbei oder so.
Ja, aber hat ihn über den Gegenspieler drüber, damit der nicht den Ball sich hinlegen kann.
Ja, aber gibt es eine Regel, dass du dem den in die Hand werfen musst? Er ist halt kein guter Handballspieler, Marc Uth, das war keine Absicht.
Also wir wissen beide, dass es Absicht war, um ein paar Sekunden Zeit zu gewinnen. Das habe ich das Beispiel eben genannt, weil es halt einfach, da kann man, also ich wollte jetzt nur auch mal den Advocatus Diabolus spielen, weil um einfach auch zu zeigen, es gibt da auch eine andere Seite, die man sehen kann. Mhm. Und wenn du halt sagst, du willst da hinkommen, dass der Schiedsrichter als respektierte Person nicht angegangen wird, dann musst du eine Weile durchziehen und dann müssen die Schiedsrichter da durch. Aber wollen sie es, dann machen sie es. Ein Gräfe hätte diese gelb-rote Karte wahrscheinlich niemals gezeigt, irgendwie, aber.
Ja. Gut, wir brauchen uns jetzt über Player auch nicht allzu viel aufregen, weil es ja ganz gut, dass er nicht spielt. Ist ja jetzt kein schlechter, ne? Als
so Angreifer. Eine super Regel, oder? Also,
habe ich gesagt, ich kann das nicht nachvollziehen. Nein, natürlich, völlig berechtigt, diese gelb-rote Karte. Ja. Player wird nicht dabei sein im 90. Bundesliga-Derby, aber auf der anderen Seite, da sind immer noch ganz gute Offensivspieler mit Thüram. Ja. Embolo haben sie ja noch. Jetzt hat Hofmann sein erstes Tor gemacht im großen Trikot in dieser Saison. Auch ein sehr guter Offensivspieler, quirliger Mann. Also gerade nach vorne und gerade zu Hause hat die Borussia in dieser Saison schon verdammt viel drauf. Sie liegen nur 3 Punkte hinter Platz 1. Mhm. Die haben gute Chancen, zumindest die Champions-League-Plätze klar zu machen. Also da kommt was auf Bono, Stichos und Co. zu da hinten. Und Timo Horn natürlich.
Ja, ist halt schon, und da sieht man halt auch wieder, wie sehr sich die Wege der Vereine in den letzten Jahren so ein bisschen auseinandergegangen sind. Also das war ja im Grunde im Sommer 2017 hat man ja gedacht, der FC ist drauf und dran, die zu überholen. Die hatten, du hattest schon quasi Leverkusen ins Visier genommen, weil du dich schon vor Gladbach wähntest nach der ersten Qualifikation für Europa nach 25 Jahren. Und dann kam halt dieser Abstieg und jetzt fährt der erste FC Köln ziemlich verschuldet, ziemlich klamm, ohne ausgebautes Jugendzentrum, ohne eigenes Stadion, fährt dann in diesen Borussia-Park, wo die Immobilien nur so in die Höhe schnellen und bald irgendwie in Wolkenkratzerhausen da ist oder so, hat man schon den Eindruck. Nein, und das ist schon ein bisschen, da kann man schon ein bisschen neidisch rüberblicken zu diesem großen Rivalen. Der zeigt, wie man, wenn man halt irgendwie stringent gut arbeitet, ein-, zweimal den Teufel auch von der Schippe springt, wird der FC ja irgendwie nicht schafft, so richtig dann einen richtigen Weg einschlagen kann und nachhaltig dann sich oben festsetzen kann. Das ist vielleicht aber auch das Gute an dieser Gladbach-Geschichte für den FC, dass die Gladbacher ein Beispiel sind, dass du dich in einer relativ normalen Organisation, also kein von irgendeinem Red Bull-Milliardär gesponsertes Unternehmen, aber dass du dir mit guter, ehrlicher Arbeit und klugen Transferentscheidungen es schaffen kannst, dir den Weg zurück in die nationale Spitze zu ebnen. Und das, was auch Mut machen sollte und wo das dem FC auch Kraft geben sollte, um so einen ähnlichen Weg zu gehen, weil das muss ja das Ziel sein.
Ja, Max Eberl macht da wirklich einen richtig guten Job seit Jahren und mal gucken, wie lange er noch da bleibt oder Ein anderer großer Verein ihn dann doch irgendwann mal holt. Immer wieder
dieses Bayern-Gerücht in der genau. Welt.
Aber okay, auch das soll jetzt nicht unser großes Thema sein. Du hast den Nordpark angesprochen, den Borussenpark mit dem Stadion, Hotel und Leistungszentrum und.
Ja.
Klar, das nüchtern betrachtet viel bessere Voraussetzungen, aber was die Atmosphäre betrifft, ganz ehrlich, also dieses Stahlkonstrukt von Stadion da, verglichen mit dem Rhein-Energie-Stadion, nee, will ich nicht.
Nein, es ging mir nur um die Entwicklung des Vereins.
Weiß ich ja. Ich will es nur noch mal so aus so vom Herzen gesprochen sagen. Auch das Geißbockheim im Stadtwald, auch wenn es natürlich jetzt brutal umstritten ist. Die einen sagen Ausbau, die anderen wollen es mit allen Mitteln verhindern. Aber diese ganze Atmosphäre rund um den Club, also auch von der Lokalität, da ist der FC dann wieder für mich vorne. Aber nüchtern betrachtet natürlich von den Voraussetzungen, was du da machen kannst, wie du dich entfalten kannst, keine Frage. Da hat Borussia Mönchengladbach ganz andere Möglichkeiten, bessere Möglichkeiten.
Ja, und da, wie gesagt, aber der FC hat da auf der anderen Seite dann noch Entwicklungspotenzial. muss halt nur mal ein bisschen was in die Gänge gebracht werden, also, weil es doch alles sehr auf, man in vielen Bereichen halt einfach auf der Stelle tritt. Und einfacher wird es, wenn man in der Liga bleibt, natürlich. Die Grundsteine sind gelegt, und schaffst du es auch in Gladbach, die ja in der Gisto-Tabelle sehe ich gerade deutlich hinter dir liegen,
also
zwei Punkten
abgehängt,
zwei Punkte schlechter sind. Solltest du da noch einen Coup landen, dann glaube ich, bist du kaum noch aufzuhalten. Es gibt ja bei unserem Präsentator Sportwetten auch eine Langzeitwette, wo du auf den FC-Klassenerhalt setzen kannst. Ich fürchte, die Quote wird von Woche zu Woche schlechter. Aber
Wenn wir auf die Bilanz gegen Gladbach jetzt gucken, also 89 Bundesliga-Derbys schon gespielt, dann sieht es ja grausig aus. Mhm. Ne? 24 Siege nur beim FC, 16 Unentschieden, 49 Erfolge bei Borussia Mönchengladbach. Das heißt, sie könnten jetzt die 50 voll machen. Aber wenn wir eher so in die jüngere Vergangenheit gehen, also seit dem Aufstieg 2014 unter Peter Stöger, dann sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Immerhin 3 FC-Siege, 1 Unentschieden und 5 Borussen-Siege. Also da ist es dann relativ ausgeglichen. Man greift ja nach jedem Strohhalm, ne?
Ja, also ich glaube, wir sehen ein tolles Spiel und am Ende eine 2-2-Punkte-Teilung und dann fahren wir zufrieden nach Hause. Was glaubst du denn?
Wenn du unentschieden tippst, dann tippe ich auf FC-Auswärtssieg, so wie das ja schon mal funktioniert hat, noch nicht allzu lange her, 19.11.2016, 2-1-Sieg für den FC, komm, dann machen wir das halt nochmal, gute 3 Jahre später, 2-1 auf den FC tippe ich. Ihr könnt das auch gerne tippen, wenn ihr wollt, bei unserem Partner sportwetten.de. Bitte beachten, spielen erst ab 18, spielt verantwortungsvoll und spielen kann süchtig machen.
Dann schauen wir, wer gewinnt.
Dann freuen wir uns einfach aufs Derby, das 90. bei dem ihr selbstverständlich wieder live dabei sein könnt über Radio Köln oder die kompletten 90 Minuten, die Vollreportage mit mir, wenn ihr mögt, über das FC-Radio. fc-radio.de, so ist es erreichbar, oder direkt über die FC-App. Und der Express hat Live-Ticker auf jeden Fall am Start und jede Menge Vor- und Nachberichte.
Klar, ganz viele tolle Derby-Geschichten stehen auch im FC Total, das jetzt nochmal in den Kiosken hängt. Und da sind ein paar Personen drin, die sind jetzt schon nicht mehr da, aber dafür viele Derby-Geschichten, eine gute Cordoba-Geschichte, also wer das noch nicht hat, gerne nochmal zugreifen. Ansonsten sind wir Print für euch da online bis zum Spiel, nach dem Spiel, während dem Spiel, rund um die Uhr. Also schaut rein, wir würden uns freuen und ansonsten gutes Derby und bis nächste Woche.
Ja, und wenn es spitz auf Knopf steht und es in die Nachspielzeit geht, Markus Gisdol, dann bitte Marcel Risse einwechseln.
Risse, Vollspann, drauf! Tor! 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 Auf das Ding in die Winkel! 2-1 im Derby gegen Borussia Mönchengladbach in der 91. Minute. Ein Wahnsinnsding!
Der FC-Podcast von Radio Köln und Express, präsentiert von sportwetten.de.